Und das möchte ich gerne tun. Ich hoffe, dass mir das auch gelingt, dass es nicht in erster Linie meine Worte sind, sondern Gottes Worte. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Ich habe so, als ich hier reinkam, festgestellt, jo, eine Reihe von euch, ich sage einfach euch, ich denke, als Brüder und Schwestern sind wir verbunden im Herrn, dass ich einige kenne, aber dass doch inzwischen auch eine ganze Reihe anderer Geschwister, Menschen da sind. Deshalb stelle ich mich kurz vor. Bertram Dittmar mein Name, ich bin aus Borken, aus der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde dort. Ich bin nicht der Pastor, sondern der Gemeindeleiter. Ich predige hin und wieder. Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, wir haben drei Kinder. Einer unserer Söhne ist mit heute Morgen. Ja, soweit zu mir. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein darf. Ich war das letzte Mal hier, als ihr euer Gemeindehaus hier eingeweiht habt. 2014 war das ja gewesen. Der Jürgen hat schon so ganz kurz auf das Thema hingewiesen. Gemeinde, immer ein Grund zum Danken, habe ich als Überschrift drüber gesetzt. Man könnte sagen, ein herausforderndes Thema. Ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, bei Leuten, die vielleicht schon länger in der Gemeinde sind, ich zähle da auch dazu, dass es manche Erfahrungen gibt, die einen vielleicht nicht unbedingt zum Danken verleiten. Und dann könnte man diesen Satz ja auch ein bisschen anders formulieren, indem man die Satzzeichen ändert. Gemeinde, immer ein Grund zu danken, ein Fragezeichen. Ist das so? Oder, das würden vielleicht so eher die Skeptiker sagen. Oder, ja, einfach Gemeinde, ein Grund zu danken. Punkt. Ein Grund zu danken. Es gibt viele andere Gründe, dankbar zu sein, und die Gemeinde vielleicht auch. Oder die Aussage, Gemeinde, immer ein Grund zu danken, Ausrufezeichen. Und da stehen wir gerade. Mancher mag eben dabei leichte Bauchschmerzen kriegen mit diesem Jahr, immer ein Grund zu danken. Und es gehört sicher zu unseren Fehlern als Menschen, dass wir auch als Christen, und wir sind weiterhin Menschen, solange wir hier auf der Erde sind, nicht gefeit sind, schnell zu kritisieren und eher das Negative zu sehen als das Positive. Der Dank bleibt häufig auf der Strecke. Wir erleben das, denke ich, zumindest ich erlebe es, im persönlichen Leben auch, dass es so ist, dass man eher kritisch Dinge sieht, ob das in der Familie ist oder in der Gemeinde, und das, was gut läuft, vielleicht nicht ganz so sieht. Und so kann sich dann auch eine Atmosphäre in der Gemeinde verschlechtern, obwohl es eigentlich doch eine ganze Menge an Dankenswertem und an Gutem gibt. Ja, und ich möchte heute Morgen uns einen Text lesen, und zwar aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 9. 1. Korinther 1, 1 bis 9, ist an der Wand, sehr schön. Und da schreibt Paulus, Paulus, durch den Willen Gottes als Apostel Jesu Christi berufen und der Bruder Sosthenes grüßen die Gemeinde Gottes in Korinth, deren Glieder zu Heiligen berufen wurden und in der Gemeinschaft mit Jesus Christus Gott geweiht sind, sowie alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Er ist ebenso ihr wie auch unser Herr. Gnade ströme euch zu und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Immer wieder muss ich Gott preisen, wenn ich an die Gnade Gottes denke, die euch in Jesus Christus geschenkt worden ist. In ihm seid ihr in jeder Weise in eurem Reden und Verstehen reiche Leute geworden. Das Zeugnis von Christus hat sich in euch als wirksam erwiesen. Darum seid ihr auch im Blick auf die Gnadengaben nicht zu kurz gekommen. Wartet aber mit Freuden auf die volle Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Er wird euch auch festhalten, bis ans Ende, damit ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus unbescholten dastehen könnt. Gott ist treu, durch den ihr in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, berufen seid. Soweit dieser Text. Ich möchte an diesen Text drei Fragen stellen und an uns. Ja, für welche Gemeinde kann ich eigentlich danken? Für welche Gemeinde kann ich danken? Was macht eine Gemeinde reich? Und wer garantiert den Bestand einer Gemeinde? Ja, als erstes, für welche Gemeinde kann ich danken? Wie wäre es, wenn du jetzt einen Brief an die Gemeinde schreiben solltest? Was würde drin stehen? Würde der Brief mit einem Dank beginnen? Wofür? Für welche Menschen, für welche Aufgaben, für welche Hilfe? Oder wäre es eher so, dass so rauskommt, dass anstatt Dank Bitterkeit rauskommt, Kritik, dass Anklagen drinstehen, Sorgen, vielleicht Anfragen an einzelne Geschwister, an die Gemeindeleitung, die ja die Verantwortung in der Gemeinde hat, zu allen möglichen Themen, würde Ärger zum Ausdruck kommen in deinem Brief, Probleme mit anderen Mitarbeitern, mit dem Pastor, mit wem auch immer, vielleicht so die Anklage, ja, keiner beachtet mich richtig hier, ich fühle mich gar nicht wahrgenommen, keiner weiß eigentlich, wie es mir geht, ich fühle mich alleingelassen oder ja, man redet mehr über andere als miteinander. All sowas könnte ja auch drin stehen. Oder große Besorgnis, die zum Ausdruck kommt, oder vielleicht sogar Ärger, sich Luft machen, verletzte Ehre, vielleicht auch nur, um zu provozieren. Ja gut, und wenn du so einen Brief geschrieben hast, oder wenn man so einen Brief hat, dann mag das ja so sein, dass derjenige, der ihn geschrieben hat, dass der sich ein Stück weit befreit fühlt. Er hat sich Luft gemacht, er hat sich ja, das, was ihn belastet, was ihn bedrückt, ein Stück weit abgegeben. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit dem Empfänger oder den Empfängern? Wie geht es ihnen dabei? Naja, normalerweise, wenn man so einen Brief bekommt, nicht so besonders gut. Dass man sich vielleicht rechtfertigen muss oder meint, sich rechtfertigen zu müssen, dass man sich angegriffen fühlt, dass man sich nicht verstanden fühlt, all sowas. Ja, und so ist das mit dem Briefschreiben. Da kommt man dann nicht mehr so wirklich weiter. Paulus schreibt einen Brief. Er hat ja mehrere Briefe in der Bibel geschrieben. Wir haben einen Teil aus dem Anfang des ersten Korintherbriefes gehört. Und der Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Korinth, die hat er selber gegründet, können wir Apostelgeschichte 18 nachlesen, und er schreibt in eine nicht spannungsfreie Situation hinein. Wenn ihr da den Brief mal so ein bisschen lest, dann werdet ihr das feststellen, dass es so ist. Es gab Parteienbildung und Streit untereinander. Die Gemeinde selber war mit dem Paulus nicht gerade liebenswürdig umgegangen. Sie haben auf ihm herumgehackt, was sein Rücken aushielt. Und es war nicht schön für ihn gewesen, das so erleben zu müssen. Naja, man könnte sagen, es ging damals in Korinth zu, wie es vielleicht heute in manchen anderen Gemeinden auch zugeht, hier vielleicht nicht, aber ich kenne es. Ja, und an diese Gemeinde schreibt Paulus nun. Und er tut etwas, was seltsam ist, was vielleicht unverständlich ist, er dankt aus ehrlichem Herzen. Paulus steht dieser Gemeinde betend und freundlich gegenüber. Und ich möchte uns das nochmal lesen, das ist der Vers 4, 1. Korinther 1, Vers 4, da steht: Immer wieder muss ich Gott preisen, wenn ich an die Gnade Gottes denke, die euch in Jesus Christus geschenkt worden ist. Immer wieder muss ich Gott preisen über seine Gnade, die in dieser Gemeinde sichtbar wird, die an den Einzelnen sichtbar wird. Paulus übersieht nicht einfach, was nicht gut ist und was ich ändern muss in Korinth. Also er kleistert nicht irgendwas zu. Er hat Verletzungen erlebt und gespürt, wie es war, angegriffen zu werden. Aber er hat die Fähigkeit von Gott geschenkt bekommen, darüber hinaus zu blicken. Das nicht als den Endpunkt zu sehen, sondern zu sehen, ja, da sind Menschen, die sind begabt, die sind von Gott beauftragt, die haben seinen Geist. Und das ist das Rätsels Lösung. Das macht die Kraft dieser Verse aus. Der Dank des Paulus meint nicht, wie schön das alles doch bei euch ist. Prima läuft, wir können mächtig stolz aufeinander sein. Nein, Paulus war nicht feige und schlicht nicht um den heißen Brei herum. Es gibt andere Stellen in diesem Brief, Kapitel 5, wo er sehr deutlich klar macht, dass die Gemeinde in Schuld verstrickt ist und dass Umkehr notwendig ist. Aber an dieser Stelle hier, da schreibt er den Dank über die Gemeinde. Aber was Paulus jetzt hier mitten in der Gemeinde sieht, das ist der lebendige Herr. Jesus steht mitten in dieser Gemeinde. Er hat diese unterschiedlichen Menschen berufen und sie befreit von einem falschen Weg. Und Jesus beschützt seine Schar in Korinth nach allen Seiten hin. Jesus hält es gut aus in seiner Gemeinde, bei allem, was auch nicht so gut aussieht. Denn dieser Herr kennt seine Erlösten zu genau, als dass er nicht wüsste, so wie ich mir meine Nachfolger vorstelle, die, die zu meiner Gemeinde dazugehören, so werden sie leider niemals sein, nicht von sich aus und nicht dauernd. Und das trifft auf jeden zu, das trifft auf mich zu und auf jeden von uns. Und Jesus hat es ja selber erlebt bei seinen 12 Jüngern, mit denen er unterwegs war, lange bevor die Gemeinde in Korinth gegründet wurde. Er hat erlebt, dass er mit Unvollkommenen, mit Fehlerhaften unterwegs war, mit geistlich instabilen und feigen Nachfolgern. Denkt an den Petrus zum Beispiel, der ihn verraten hat, aber auch viele andere Dinge. Und in der Gemeinde war es damals in Korinth ähnlich. Aber Jesus weiß das. Und gerade deshalb ist er ja mitten unter uns. Gerade deshalb hat er uns so lieb. Was täten wir? Was täte ich ohne ihn? Wir brauchen ihn ganz dringend. Und das alles weiß Paulus genau. Und deshalb kann er frohen Herzens danken und beten für die Gemeinde, ohne die negativen Dinge dann auch zu verschweigen. Was können wir daraus ziehen? Ich würde sagen, diese Einstellung, diesen Blick für Gemeinde, die dankende Einstellung darüber, dass wir in einer Gemeinde sind, dass wir in Jesu Gemeinde sind und dass sie etwas Positives ist, grundsätzlich erstmal etwas Positives ist. Und das wünsche ich mir, dass wir das haben, immer haben, aber besonders dann, wenn in unserem heimlichen Brief an die Gemeinde der Ärger, der Frust, die Enttäuschung, die Beschwerden überwiegen. Gerade dann brauchen wir den Blick Jesu auf seine Gemeinde, auf diese Gemeinde hier, auf die Gemeinde in Borken, auf jede andere christliche Gemeinde. Eine Gemeinde, die ihren Herrn Jesus Christus im Mittelpunkt hat, die ihn als Herrn will und in der er als Herr wirkt, eine solche Gemeinde ist immer ein Grund zu danken und zur Freude über Gottes Tun. Immer. Und Wir sollten uns klar darüber sein, wenn wir das momentan so nicht tun, dass wir an Gottes Gedanken vorbei denken, wenn wir diese Dankbarkeit für die Gemeinde derzeit nicht so haben. Ich wünsche es uns, dass wir daran arbeiten, dass wir an uns arbeiten lassen auch. Die zweite Frage, der ich gerne nachgehen möchte anhand dieses Textes: Was macht eine Gemeinde eigentlich reich? Auch darüber schreibt Paulus etwas. Ja, schwierige Frage. Und was könnte man dazu wohl sagen? Naja, man könnte sagen, viel Geld, ein schönes Gemeindehaus, tolle Räumlichkeiten für die Jugend und für die Jungschar und für alle anderen Gruppen, die es so gibt. Leckeren Kaffee nach dem Gottesdienst, aktive Mitarbeiter, einen rhetorisch begabten Pastor, volle Gottesdienste, Ansehen in der Stadt. Aber ist es das? Haben wir da recht, Paulus? Ist es so, dass deine Gemeinde dadurch reich wird? Paulus kennt diese Gedanken schon damals und er sagt: Schön und gut, aber was ist denn nun mit Gemeinden, die keine so großen Häuser haben, die nicht angesehen sind, sondern unscheinbar, wo es Mitarbeitermangel gibt, auch so etwas soll es geben, wo Menschen, wenn überhaupt, sich im Stillen bekehren, die Gemeinde, die vielleicht nicht diese Außenwirkung hat, wie manche Gemeinde sie hat. Paulus sagt, ihr müsst schon etwas genauer hinsehen. Erst dann werdet ihr den wahren Reichtum einer Gemeinde aufspüren. Weil er sitzt nicht gleich an der Oberfläche. Man muss etwas tiefer graben. Er sitzt auch nicht nur in meinem Verantwortungs- und Aufgabenbereich in der Gemeinde, so dass ich sagen könnte, naja, wenn es bei mir in der Gruppe, die ich verantworte, gut klappt, dann ist alles super, aber umgekehrt, wenn es nicht klappt, dann ist alles gar nichts. Das stimmt nicht. Das Gemeindeschiff geht deswegen noch lange nicht unter. Paulus sagt den Korinthern und er sagt es uns: Ihr seid reich, wirklich sehr reich. Ihr habt einen großen Reichtum an Gaben. Gott hat euch durch jeden Menschen, jeden Einzelnen, der hier sitzt, einen Reichtum geschenkt, Gnadengaben gegeben, so schreibt er es, als Lehrer, als Propheten, als Evangelisten, als Seelsorger, als Mitarbeiter in der Jugend, als der oder diejenige, die den Begrüßungsdienst macht oder hier putzt, Dienende, Ermahner, Ermutiger, Lehrende, alles das und noch viel mehr. Menschen mit Gaben der Liebe, Menschen, die Erbarmen weitergeben können. Es ist so viel da. Und miteinander ergibt es Gemeinde, einen Leib. Wenn man sich das überlegt, darüber nachdenkt, dann kann man doch eigentlich nur feststellen, ja, wir sind reich. Ihr hier seid reich. Wir in Borken sind reich, weil wir so viele Gaben haben, die von Jesus uns geschenkt sind. Wir leben in einer reichen Gemeinde und du selber bist Teil dieses Kapitals, dieses Reichtums. Jetzt kommt aber Armut. Armut in einer Gemeinde kommt dann, wenn einzelne Menschen ihren Platz verlassen, ihren Gabenplatz, so habe ich es genannt, verlassen oder erst gar nicht einnehmen, wenn nur ja, herumgeredet wird und nichts getan wird. Wenn man einander kritisiert, ohne konstruktiv zu sein, man es vielleicht in einer lieblosen Art und Weise tut, und eine Gemeinde mit einem prächtigen Bau und vielleicht auch einem guten Spendenaufkommen, in der nur einige wenige, vielleicht die Hauptamtlichen, die sich leisten können, die Arbeit tun, die ist auch arm. Und das ist so etwas, ja, was ich zumindest ein Stück weit manchmal sehe, aber wovor ich manchmal auch Angst habe. Wie ist das mit Mitarbeitern? Mit Mitarbeitern, die konsequent auch dabei sind, die diesen Blick für Gemeinde haben. Wie ist es mit Ermüdungserscheinungen bei denjenigen, die sowieso schon so viel tun, die sich einbringen? Was ist, ja, so als Schlagwort, die Erweiterung des Horizontes und dabei aber sich von der Gemeinde abzusondern? Da beginnt Verarmung der Gemeinde Jesu. Und ich wünsche es euch hier, ich wünsche es uns in der Gemeinde in Borken, dass wir diesen unermesslichen Reichtum, den wir haben, nicht achtlos, ja, opfern, dass wir uns da nicht einbringen, dass wir die Geistesgaben, die Fähigkeiten, die wir haben, die Liebe zum Kleinen, dass wir das weiter pflegen, dass wir das tun, damit wir eine reiche Gemeinde bleiben und noch mehr werden. Paulus sagt, ihr seid reich. Reich seid ihr auch, weil das Evangelium in euch fest gegründet ist. Und das ist ja die Basis, auf der wir stehen. Jesus schenkt uns Gaben. Jesus hat uns zusammengefügt. Das Evangelium ist verankert in unseren Herzen. Und das bedeutet, Gott sei Dank, dass es gar nicht so einfach ist, einen Einzelnen aus dieser frohen Botschaft, von dieser frohen Botschaft zu trennen und aus der Gemeinde abzuziehen. Schließlich sind wir von Jesus selber berufen, sind in ihm verankert und die Kette hält mehr aus, als wir glauben. Kann man nicht so einfach losreißen. Und so sagt Paulus weiter, Gott segnet durch euch seine Botschaft an den Menschen. Das Evangelium zeigt Wirkung, wenn ihr es bezeugt. Die Kraft Gottes ist durch euch im Heiligen Geist wirksam. Was macht eine Gemeinde reich? Wer tiefer schaut als bis nur auf die Oberfläche, der weiß nicht das Haus, das Bauwerk, nicht ein florierendes Gemeindeleben, sondern der Herr Jesus Christus selber, der macht uns reich in Gaben, am Evangelium und an seiner Zukunft. Und auch das, oder nicht auch das, das ist der Grund, um dankbar zu sein und auch frohen Mutes in die Zukunft zu gehen. Und dann wären wir beim dritten Punkt, nämlich welche Gemeinde hat eigentlich Zukunft? Bestimmt nicht die Gemeinde hat Zukunft, die sich auf Persönlichkeiten, Ämter, kurz auf Menschen gründet. Eine solche Gemeinde wird untergehen auf Dauer. Und Paulus sagt das unmissverständlich. Gott wird euch Festigkeit verleihen. Gott wird gerecht sprechen. Frei von Tadel werden nur die sein, die sich nicht auf Menschen, sondern auf Gott verlassen. Und er setzt an anderer Stelle im 2. Korintherbrief, steht es 2. Korinther 1, 24, einen Akzent, in dem er schreibt, nein, nein, nicht der Zukunftsgarant oder gar der Herr über euren Glauben bin ich, also Paulus. Er hält das alles fest und sorgt auch in Zukunft für euch, dieser Er, Jesus Christus als Herr der Gemeinde. Und deshalb braucht die Gemeinde Jesu, die Ortsgemeinde, aber auch die weltweite Gemeinde nicht angstvoll oder gar enttäuscht angstvoll in die Zukunft schauen, auch wenn es Enttäuschungen gibt. Leiter, geistliche Leiter, die wir haben, die es gibt, sind ganz wichtig und wir dürfen uns auf sie verlassen, aber auch sie sind nur Menschen. Wir dürfen dankbar sein in unseren Gemeinden, wenn wir Leiter haben und wenn wir gute Leiter haben. Und es wird immer Männer und Frauen bedürfen, die Entscheidungen treffen, die vorangehen, die geistlich vorangehen, aber auch in anderen Dingen vorangehen. Aber aus der Bibel können wir auch erkennen, dass diese Leute nur in dem Maß brauchbar und wichtig sind, solange sie in unmittelbarer Abhängigkeit von Jesus Christus bleiben. Das trifft auf jeden zu in der Gemeinde natürlich, auf die Leiter, aber ganz besonders. Nur, sie sind letztlich nichts gegen den die Gemeinde gründenden und erhaltenden Herrn. Jesus bringt uns durch, kein anderer. Weil er inmitten seiner Gemeinde stehen bleibt, wird diese seine Gemeinde das Reich Gottes erblicken. Und deshalb hat diese Gemeinde Jesu Zukunft, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Deshalb haben wir allen Grund, dem Apostel Paulus in seiner Haltung zu folgen und nicht auf Menschen zu blicken, sondern auf den Herrn Jesus Christus. Es geht darum, dass wir, jeder Einzelne, dort, wo er ist, es geht darum, dass wir, jeder Einzelne, dort sind, wo der Herr Jesus ist. Und der ist inmitten seiner Gemeinde, indem er seinen Reichtum austeilt und bis ans Ende aller Tage für sie sorgen wird, für seine Gemeinde. Deshalb gehört jeder Christ auch in das Gefüge einer lebendigen Ortsgemeinde als Glied an seinem Leib, um dort seine Gaben einzubringen, zu dienen, mitzuarbeiten. Freude und Dankbarkeit für meine Gemeinde, für eure Gemeinde. Hier sind nicht selbstverständlich, sondern sie wollen wachsen und brauchen Pflege. Und daran sollten wir arbeiten. Hinter und vor und neben allem aber steht Jesus Christus. Er hat seine Gemeinde lieb. Er gibt uns Mut. Er schenkt Versöhnung. Er vermittelt Hoffnung. Und wir dürfen nachfolgen und vertrauen. Und deshalb können wir in froher Gewissheit sagen, Gemeinde Jesu Christi, immer ein Grund zu danken. Und da bin ich fest von überzeugt, dass es so ist, auch nach, ich bin inzwischen 40 Jahre getauft, in einer beziehungsweise nacheinander in mehreren Gemeinden durch Umzüge bedingt. Und das kann ich aber immer noch sagen und das möchte ich auch sagen. Und ich wünsche es uns, dass wir alle das so sagen können. Vielleicht ein paar kleine praktische Tipps noch. Es gibt in jeder Gemeinde, denke ich, mehr als genug zu tun. Mitarbeiter werden benötigt, Leute, die ihre Gaben einbringen an den unterschiedlichsten Stellen. Die Gemeinde lebt davon, von dieser Mitarbeit. Unterstützung der Gemeinde, auch im finanziellen Bereich, auch das zählt dazu, dass wir es hier heute Morgen warm haben und das Licht, das kostet Geld, nur als ganz kleiner Anstoß. Und etwas, das finde ich eigentlich das Wichtigste und ich hoffe, dass das auch so ein Stück weit rüberkam, positiv über Gemeinde, über Gemeinschaft, über Jesu Gemeinde denken und sprechen. Und ich wünsche es uns, dass ja jeder da auch so ein Stück weiterkommt. Amen.